Ja, herzlich willkommen zu den Lehr- und Lernsystemen, zum zweiten Teil eigentlich dieses Kapitels 3, Lerntheorien. Ich habe versucht, die ersten beiden Abschnitte, oder die ersten drei Abschnitte eigentlich, ich glaube es noch diesen Vorspann zu lernen, allgemein, also Behaviorismus und Kognitivismus in der letzten Vorlesung abzuhandeln. Allerdings sind da die letzten Folien so ein bisschen ganz schnell gegangen, darum habe ich die jetzt nochmal mitgebracht. Ich möchte da noch ein paar Worte dazu sagen. Das erste ist dieser Jerome Bruner, ist ein bisschen untergegangen in der letzten Vorlesung, der aber ganz gut eigentlich so ein bisschen an die Grenze schon fast zwischen dem passt, was wir jetzt dann heute haben, nämlich den Konstruktivismus. Der hat sich insbesondere mit Lernen bei Kindern, Sprachenlernen bei Kindern befasst und damit, wie denn eigentlich unsere Kategorien, unsere Begriffe entstehen, was ein sehr komplexer Prozess ist, in dem wir permanent versuchen zu verallgemeinern irgendwie. Wir machen Beobachtungen, wählen irgendwelche Attribute aus, die daran relevant sind und erzeugen daraus dann einen bestimmten Begriff. Also wie zum Beispiel, dass man irgendein Tier sieht und die Beine zählt und zunächst mal irgendwie, oder vielleicht mehrere Beine da erkennt, mehr als die Menschen haben, und dann irgendwie zunächst mal Kuh sagt und irgendwann stellt sich dann raus, dass das eine Überverallgemeinerung ist und das Pferde auch noch gibt. Das heißt, es ist ein relativ komplexer Prozess, in dem wir Kategorien schrittweise ausbilden. Und das geht in Schritten, die wir so ähnlich wie bei dem Piaget mit den Schemata schon gesehen haben. Das heißt, wir kriegen zunächst mal neue Informationen, die von unserem Vorwissen leicht differiert. Und wir müssen nun unser Vorwissen in einer gewissen Weise transformieren, um es auf diese neuen Aufgaben, die nun nicht genau zum Vorwissen eben gepasst haben, anzupassen. Also wir sehen zum Beispiel ein neues Tier, das eben jetzt irgendwie schon vier Beine hat, aber eben auch ziemlich groß ist. Also nicht so die Größe von einem Hund, da müssen wir dafür einen Namen finden. Und Kuh ist noch nicht das Richtige. Also ist gar nicht so leicht dann, zunächst mal auf sowas zu kommen wie Pferd, und auch gar nicht so, wäre nicht so unwahrscheinlich, dass die Kinder dann nach einem Oberbegriff für große vierbeinige Tiere suchen. Das ist so eine Art Rückkopplungsschleife, in der wir eben unser Vorwissen versuchen zunächst mal anzuwenden, in der wir irgendwie scheitern und feststellen, das Vorwissen reicht nicht, in der wir dann das Vorwissen adaptieren und neue Begriffe bilden, die dann eben ausprobiert werden, ob die tatsächlich richtig anwendbar sind, indem man in dem Fall übrigens auch ganz eindeutig einen sozialen Kontext braucht. Man braucht irgendwie ein Feedback, also irgendwie Eltern oder so, mit denen man die Worte ausprobiert und feststellt, ob die dann das für richtig finden oder einen korrigieren. Das ist also ganz interessant, dass wir erstens so einen Experimentiervorgang haben. Das heißt, es geht eigentlich vom Innen nach Außen, von dem Kind aus, das nun versucht, Experimente quasi aufzubauen, Experimente durchzuführen. Dinge zu entdecken. Das kommt gleich bei dem Konstruktivismus noch viel stärker. Und eine zweite Sache, die auch dann in dem letzten Kapitel heute in der Vorlesung eine Rolle spielen wird, eigentlich funktioniert diese Art von Lernen, von Begriffsbilden, nur indem wir ein soziales Umfeld haben, indem wir sozusagen irgendwelche Standards eigentlich lernen, die von außen sozusagen über so eine Feedbackschleife auch dann doch wieder irgendwie gesetzt werden. Ja, den Robert Garnier, zu dem habe ich ein bisschen was schon gesagt in der letzten Woche. Den kann man so ein klein wenig als versöhnendes Element sehen, weil er immerhin 8 verschiedene Arten von Lernprozessen unterschieden hat, bei denen man sozusagen eine Stufung in der Komplexität sieht. Und wenn man sagen kann, es gibt ganz einfache Lernprozesse, bei denen man wirklich bloß sozusagen lernt, bestimmte Signale zu erkennen, also so eine Sache wie eine rote Ampel oder so zu erkennen, das ist durchaus so, dass da Reflexe gelernt werden, wie in der guten alten Theorie von Pavlov, dass wir auch auf ganz elementaren Ebenen durchaus, wenn wir insbesondere prozedurales Wissen lernen, aber auch einfach reines, nacktes Faktenwissen, dass dort solches Reizreflexdenken durchaus guten Sinn macht. Inklusive all dem, was man nun für die höheren Stufen gesehen hat, dass es verstärkendes Konditionieren gibt, indem man dann Ketten bilden kann, all die Sachen, die wir uns bei Skinner angeschaut haben. Das sind aber sozusagen nur die unteren Stufen der Lernprozesse. Es gibt darüber rausgehend eben höhere Stufen, zum Beispiel begriffliche Assoziationen zu bilden, Kategorien zu bilden. Das waren Dinge, wie wir es gerade angeschaut haben, in der wir die Unterscheidung von Reflexen auf die Stimuli viel feiner ausprägen, als bloß jetzt einfach auf den Stimulus einen gelernten Response zu machen, indem wir insbesondere sowas wie Kategorien, Generalisierung drin haben. Das war die Stufe, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Dann gibt es aber natürlich noch eine Stufe drüber raus, nämlich Regeln zu lernen, also eine Verhaltensweise, eine sehr abstrakte Verhaltensweise zu lernen, die auf beliebige Situationen übertragbar ist. Sie lernen zum Beispiel, wie man zwei Zahlen schriftlich dividiert. Das ist, was das in irgendwie allgemein erklärt wird und das Sie an vielen Beispielen zuerst mal in der Grundschule vorgemacht bekommen und dann können Sie es mit beliebigen Zahlen. Das heißt, Sie haben eine Regel gelernt, die für ja, praktisch jede Situation von dieser Art anwendbar ist, es sei denn, es passieren natürlich wieder Aufgaben, die Sie jetzt, die sozusagen den Rahmen total sprengen. Ja, und wenn man vor Aufgaben steht, die die gelernten Regeln sozusagen verlassen, dann steht man vor diesem Problemlöseprozess. Also typische Sache, ich habe gelernt in der Fahrschule Autofahren, ich kann also ganz wunderbar irgendwie die normalen Fahraufgaben bewältigen, auf einmal fängt mein Auto an zu stottern und ich kann es auch irgendwie vernünftig stoppen, aber es geht nicht mehr. Dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem zu lösen ist dann eben eine komplett neue Situation, in der ich ganz andere Fertigkeiten aus einer anderen Erfahrungswelt vielleicht mit einbringen muss, von der simplen Geschichte, dass ich ihnen vielleicht bloß einen Weg finde, Hilfe zu rufen oder dass ich grob vielleicht identifizieren kann, woran das Problem liegen könnte, zum Beispiel, dass der Tank leer ist, mehr zu schauen oder irgendwelche solchen Dinge. Das sind aber dann wieder komplexe Fertigkeiten, die sozusagen übers reine schematische Anwenden von Regeln rausgehen, wo ich vor eine neue Situation komme, mit der ich normalerweise nicht konfrontiert werde. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Lernvorgänge einfach abgestuft sein müssen. Für solche Vorgänge, wie wir es jetzt gerade am Schluss angeschaut haben, macht einfach Stimulus-Response-Learning nicht wirklich mehr guten Sinn. Das redet darüber nicht, weil wir da auch ja, über Eigenschaften reden, die eben Ratten ganz wunderbar lernen können und Hühner, und die werden Probleme haben, ein Auto zu reparieren. Also kann man das so ein bisschen als eine Stufung sehen, einfache Lernprozesse mit Behaviorismus, komplexere mit Kognitivismus zu behandeln. Jetzt ist die Frage, gibt es denn noch mehr? Ich habe schon zwei Dinge angedeutet vorher. Das eine, was es gibt, ist, dass man nun das Subjekt sozusagen, die subjektive Einschätzung der Situation ganz ernst nehmen muss. Das Subjekt muss das eigentlich machen, das Lernen. Und das zweite war dieser soziale Aspekt. Und das sind die beiden Kapitelchen, um die es jetzt heute geht. Das eine nennt sich Konstruktivismus und das letzte dann Lernen als sozialer Prozess. Wobei man sagen muss, in der klassischen Literatur kommt es jetzt ein bisschen darauf an, ob Sie angelsächsische oder europäische Literatur haben. In der angelsächsischen Literatur wird es Behaviorismus, Kognitivismus und vielleicht ein bisschen was über soziales Lernen geben. In der europäischen Literatur ist die ganz klassische Unterscheidung Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus. Und alles, was darüber rausgeht, ist gerade so in der Formung. Also das ist noch nicht so richtig als die nächste Stufe anerkannt. Also die drei sind sozusagen in den meisten Unterlagen, auch die Sie im Netz finden, so die klassischen drei Schulen, wie man Lernen beschreiben kann. Das ist übrigens auch was für uns gewöhnungsbedürftig ist, dass die Leute hier eben nicht einfach bloß sagen, das ist jetzt die Theorie, die das erklärt, sondern dass es einfach widerstrebende Theorien, sich widersprechende Theorien gibt. Dass es wirklich Schulen gibt, die versuchen, die Theorie der anderen aus den Angeln zu heben. Dass keiner bis jetzt wirklich ganz genau weiß, wie Lernen funktioniert, unter welchen Bedingungen welche Lerntheorie anwendbar ist. Und vielleicht auch nicht unbedingt an diesem allgemeinen Bild gearbeitet wird, sondern daran, seiner eigenen Theorie sozusagen das größte Gehör zu verschaffen. Das ist also auch eine Situation, die man nur eingeschränkt, sagen wir mal, in der Mathematik und Naturwissenschaften kennt. In der Mathematik gibt es sowas schon auch gelegentlich, aber im Großen und Ganzen ist es doch irgendwie objektiver nachzuverfolgen, was die richtige oder was eine richtige schlüssige Lösung für ein Problem ist. Ja, Konstruktivismus. Ich dachte mir oder habe das auch schon erfolgreich gemacht, dass es da ganz sinnvoll ist, einfach mal ein Experiment nicht mit Ihnen zu machen, sondern ein Experiment anzuschauen, das mit anderen Leuten gemacht worden ist. Das ist eine angenehmere Situation. Das stammt aus einer sehr schönen Videodokumentation, die man sehr empfehlen kann, wenn man sich für Usability und Mensch-Maschine-Interaktion, solche Dinge interessiert, vom BBC. Heißt, die deutsche Fassung davon heißt Die Macht der Sinne. Das sind, glaube ich, drei CDs, drei DVDs. Ich werde jetzt zu dem Zweck wahrscheinlich zwei Dinge machen müssen. Das eine ist hier ein bisschen abdunkeln, dass man mehr sieht. Und das andere, um nicht allzu schlimme Copyright-Vergehen zu machen, die Aufzeichnung für dieses Video. Ja, also das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich habe deswegen wirklich den Videoausschnitt genommen, weil ich habe nachher auch noch ein paar andere Experimente so aus der Psychologie, über die ich erzähle, was da alles gemacht worden ist. Aber man sieht es in dem Fall halt wirklich live, und wenn man versucht, sich da rein zu versetzen, tatsächlich in der ersten Phase, wo die eben die Ballwechsel zählen müssen, wirklich ganz konzentriert auf die gelben Leute zu schauen, dann merkt man vielleicht schon, dass der Gorilla, der auch ein bisschen so angezogen ist von den Farben und so weiter, so wie die blauen Spieler, die man so ignorieren soll, dass der ganz schnell mal unter den Tisch fällt. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass wir nicht objektiv sehen, was da passiert. Also wir nehmen einfach nur das wahr, worauf wir jetzt unsere Aufmerksamkeit programmiert haben. Das haben wir uns schon mal angeschaut, dass das bei der Wahrnehmung so ist. Also da haben wir so einen Filter eingebaut. Es geht aber natürlich noch viel weiter. Es ist nicht bloß unsere Wahrnehmung, sondern es ist auch eigentlich das ganze Verständnis der Welt um uns herum. Also wenn Sie diese Geschichte sich mal anschauen, die stammt aus einem Buch von Paul Watzlawick, und das ist vielleicht, steht in der Literatur zu dem Kapitel dabei. Da gibt es eine ganze Reihe schöne Bücher von ihm, aber das ich jetzt benutzt habe, vor allem ist Wie wirklich ist die Wirklichkeit, ist absolut lesenswert. Ein österreichisch-amerikanischer Psychologe, sehr bekannt, also schreibt sehr populärwissenschaftlich. Ja, der beschreibt diese Geschichte. Ein Mann klatscht alle 10 Sekunden in die Hände, und wenn man ihn fragt, warum er das tut, dann hat er eine gute Erklärung, nämlich er muss die Elefanten verscheuchen. Und wenn man eben sagt, es gibt keine Elefanten, dann sagt er, naja, eben, also die habe ich alle verscheucht. Das ist jetzt eine schwierige Sache, weil wenn sich der wirklich vor den Elefanten fürchtet, dann wird man ihn nur schwer dazu überreden können, mit dem Klatschen aufzuhören, was natürlich der einzig zulässige Test wäre, dafür zu überprüfen, dass die Elefanten auch dann nicht da sind, wenn er nicht klatscht. Das heißt, er bewegt sich in so einer eigenen Weltsicht, die in sich komplett logisch ist, im gewissen Sinn jedenfalls. Die meisten Leute würden es ein bisschen seltsam empfinden, und wir sind hier in der Psychologie durchaus auch in einem Bereich, wo man eben auch die Psychotherapie und Verhaltensstörungen natürlich analysiert. Aber zunächst mal, zu einem gewissen Grad geht es ja uns allen so. Wir haben unsere Konstruktion von der Welt, und da kommt dieses Wort das erste Mal, und die ist in sich schlüssig, und damit kommen wir ja zunächst mal zurecht. Und wie man vorher gerade gesehen hat, die Konstruktion, jetzt hier gibt es bloß Ballwechsel, ist eben eine Konstruktion von diesem Basketballspiel, und es gibt ganz andere Aspekte davon, die auch da sind, die wir aber vielleicht gar nicht sehen. Und ich habe vorher schon gesagt, es hängt sehr vom Vorwissen auch und von der Wahrnehmungsfähigkeit ab, dass Menschen eben in der gleichen Situation völlig verschiedene Dinge wahrnehmen. Jemand geht durch die Straße und ihm fällt überhaupt nichts auf, ein anderer, ein Musiker, hört irgendwelche Melodien, die ganz fein irgendwo bloß weit oben aus dem Fenster kommen, und kann die wiedererkennen und hat jede Menge Assoziationen dazu. Das heißt, es ist eine ganz andere Welt eigentlich, in der sich der bewegt. Das Problem ist, dass wir mit diesen Phänomenen nun einfach die Objektivität eigentlich verlieren oder verloren haben, dass es eine Illusion ist, zu glauben, wir hätten jetzt eine objektive Wirklichkeit. Auch aus dem Watzlawick-Buch ein typisches Beispiel, was jetzt gerade für die Medienseite der Medieninformatik vielleicht interessant ist. In Seattle gab es Ende der 50er Jahre große Presseberichte, dass auf den Windschutzscheiben komische Krater auftauchen. Da braucht man eine Lupe, um dorthin hinzuschauen. Dann sieht man, dass wirklich so kleine Stücke aus der Windschutzscheibe rausgeplatzt sind und dass es ausschaut wie so Pockennarben. Und das haben alle möglichen Leute dann in Seattle ihre Lupen genommen und die Autoscheiben angeschaut, und tatsächlich ganz viele haben diese Krater gefunden. Und das ist in der Presse entsprechend eben berichtet worden. Sie können sich ja vorstellen, wie das geht, wenn die Presse mal was gefunden hat. Sonst gibt es auch keine anderen Geschichten. Dann wird da alles Mögliche drüber geschrieben. alle möglichen Sachverständigen sind befragt worden, bis dahin, dass der amerikanische Präsident Eisenhower damals eine Sachverständigengruppe eingesetzt hat, die das untersucht hat. In der Zeitung waren die tollsten Theorien, dass das Fallout aus Atomtests ist, der das verursacht und was alles für schöne Sachen. Diese Sachverständigengruppe hat Gott sei Dank aber auch Statistik angewendet und hat die Häufigkeit einfach dieses Phänomens von Kratzern in den Autoscheiben, solchen kraterähnlichen Kratzern, in Seattle und in New York und Los Angeles und anderen Städten verglichen und festgestellt, also zumindest in Seattle ist nichts anders als sonst überall, wo die Leute sich auch nicht beschwert haben, sich nicht gewundert haben. De facto ist es halt wohl einfach so, dass irgendwann mal irgendwelche Steinchen an die Scheiben fliegen und da solche Krater entstehen. Das heißt, es war keine Epidemie von Schäden an Windschutzscheiben, sondern was da passiert ist, ist eine Explosion von Aufmerksamkeit auf die Kratzer auf den Windschutzscheiben, vom Starren auf die Windschutzscheiben. Das hat sich plötzlich vermehrt, nicht der Schaden selber. Das heißt, es ist ein Phänomen, das wirklich als reale Bedrohung aufgefasst wurde, mit dem sich die Leute intensiv befasst haben, das aber in einem gewissen Sinn nicht existiert. Kann man sich aber jetzt fragen. Es existiert natürlich schon, weil es eine Sache ist, mit der sich die Leute befassen. Und solche sich selbst bestätigenden, nicht existierenden Phänomene, die können einerseits natürlich so harmlos sein, die können aber auch natürlich als massives Propagandamittel eingesetzt werden. Also Desinformation ist ja eben ein sehr gefährliches Instrument. Also ein schönes Beispiel dafür oder ein lichtschönes Beispiel dafür sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, die an allen möglichen Stellen durch die Welt geistern, immer wieder als Quelle für irgendwelche dubiosen Papiere zitiert werden. Das ist also ein Dokument, auf das sich die Antisemiten berufen, in dem angeblich beschrieben wird, wie das Judentum die Welt erobern und beherrschen will. Das Ding existiert nicht, ist eine freie Erfindung, ist eine Collage aus allen möglichen Texten, die irgendwo an einer nicht ganz geklärten Stelle in Russland mal zusammengebaut worden ist und an vielen, vielen Stellen zitiert worden ist, aber die so oft zitiert werden, so oft darüber geredet worden ist, auch dadurch, dass man versucht, das zu widerlegen, dass es plötzlich ein Ding ist, das für sich irgendwie eine Existenz entwickelt hat. Das ist da, mit dem muss man umgehen. Was eigentlich schade ist, weil im Prinzip sollte man das eigentlich bloß vergessen. Aber man kann es nicht ungeschehen machen, es ist einfach da. Bis dahin, also die Nazis haben das natürlich auch als Argument benutzt. Und da gab es dann eben Aussagen wie, naja, auch wenn es eine Fälschung ist, was drin steht, stimmt ja. Und gegen solche Argumente vorzugehen, wird dann richtig schwierig. Und da sind wir natürlich mitten in der Propaganda drin. Das Kernproblem ist sozusagen die subjektive Wahrnehmung da. Wir nehmen was wahr, was objektiv gar nicht existiert. Das Gleiche haben wir in der Kommunikation auch, und das ist Watzlawicks Lieblingsthema und auch sehr, sehr spannend, eine Geschichte, die jeder alltäglich erfährt. Beim Kommunizieren gibt es ja immer sozusagen Stellen, an denen die Kommunikation zu einem gewissen Punkt gekommen ist und man dann interpretiert, was man jetzt eigentlich verstanden hat und davon ausgehend weiter kommuniziert. Die Bildung von Untereinheiten in so einem Fluss. Jetzt ist es aber sehr oft so, dass gerade wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dass das eben schön abwechselnd passiert. A sagt was, B sagt was, A sagt was, B sagt was. Und die Interpunktion ist natürlich auch abwechselnd, weil jeder natürlich auf die Reaktion des anderen wartet und sich dann sein Bild macht. Und durch diese verschiedene Interpunktion können extrem verschiedene Verständnisse der gleichen Situation entstehen. Also das kennt jeder, der irgendwie mit Konfliktsituationen, Beziehungen zu tun hat. Irgendwie ein Ehepaar, bei dem es bloß Streit gibt, da kann es ja häufig so sein, dass sie unzufrieden ist, weil er sich immer sofort aus der Diskussion rauszieht und irgendwie sich vom Fernseher oder in sein Arbeitszimmer oder sonst wohin zurückzieht. Und er ist eigentlich bloß deswegen, zieht sich bloß deswegen zurück, weil sie nämlich dann immer, wenn er da ist, gleich darüber jammert, dass er sich sofort wieder zurückzieht und bist du jetzt endlich mal da und so weiter. Das heißt, die haben eigentlich gar nicht wirklich ein Problem, die wollen vielleicht sogar das Gleiche, aber jeder interpretiert die Situation in einer Art und Weise, die negativ ist und dadurch entsteht ein nicht existierendes Phänomen zunächst mal. Genauso haben sie das in der Schule bestimmt erlebt, dass ein Lehrer sich über die Klasse beschwert, die überhaupt nicht mitarbeitet und so weiter und so fort. Während es den Schülern in der Klasse langsam, wenn sie das 20. Mal hören, auch zu blöd ist und sie dann tatsächlich noch weniger mitarbeiten als bei anderen. Das heißt, es ist auch so eine Spirale des Negativen, die da entsteht. Auch ein Phänomen, das nur durch sozusagen subjektive Interpretation der Kommunikation entstanden ist, das gar nichts wirklich Reales hat. Das ist vielleicht für die Kommunikation das Entscheidende, was bei Václavík da drin steht: Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Das heißt, ich kann tun, was ich will, ich kann mich zum Beispiel zurückziehen. Auch das ist eine Kommunikation, die interpretiert wird. Wenn ich nichts sage, heißt das unter Umständen sehr viel. Also nicht zu kommunizieren geht eigentlich nicht. Insbesondere eben bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist das ein ganz entscheidendes Problem. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so sehr unser Kernproblem. Wir wollen ja ins... Ja? Ja. Hoffe ich jedenfalls. Ich kann aber lieber nochmal nachschauen. Dachte eigentlich, dass der... Ja, jetzt habe ich jedenfalls nochmal Continue gedrückt. Jetzt schauen wir mal. Ich dachte eigentlich jetzt gedrückt. Ja, wir wollen ja zurück zu diesen Lernexperimenten und zu Menschen und Tieren. Und da haben wir ja genau auch diese Situation, das ist wahrscheinlich jetzt bloß als Gag zu verstehen. Auch da kommt es natürlich auf die Perspektive an, wenn man jetzt unsere Ratten, unsere Menschen anschaut. Tatsächlich hat man aber nun das Problem tatsächlich auch ausprobiert. Man hat also bei Tieren und bei Menschen sozusagen versucht, die Wahrnehmung zu verfälschen und zu schauen, wie sie damit umgehen. Also beim Fröschen hat man das zum Beispiel gemacht, dass man das Auge rausoperiert hat, ohne die Nerven zu durchtrennen, und das um 180 Grad versetzt oder befestigt hat, dass der Frosch sozusagen ein um 180 Grad verdrehtes Bild der Welt sieht. Der Frosch ist dann ein ganz armer Frosch, weil der, wenn eine Fliege oben ist, versucht, die unten zu fangen und umgekehrt. Das heißt, der hat einen offensichtlich auf sehr tiefer Ebene verankerten Reflex, der nicht so stark mit dem Auge koordiniert und sozusagen weich kodiert ist, dass er das nicht ändern kann. Also das ist einfach so, dass der vermutlich verhungern muss, weil er nichts mehr fangen kann. Das heißt, da ist die Reaktion auf die Sinnesreize durch die Topologie des Nervensystems einfach gegeben. Jetzt ist die Frage, was passiert beim Menschen? Bei Menschen haben wir eine ganz andere Situation. Da gibt es so Brillen, die man aufsetzen kann. Das ist übrigens auch in dieser BBC-Serie drin, ein Experiment dazu, die Welt umdrehen. Und das dauert ein paar Tage und es ist bestimmt auch kein sehr angenehmer Zustand, in dem man sich da befindet. Aber Versuchspersonen können nach einigen Tagen, wenn sie das Bild im Kopf gesehen haben, sich ganz normal wieder drin bewegen, können Fahrrad fahren und alle möglichen komplizierten Dinge, die wirklich sehr gute Reaktionen erfordern, auch gutes Verständnis sozusagen der optischen Situation um einen herum. Da spricht man nun von der Kodierung. Dort hatten wir eine Kodierung, die nicht wirklich übers Nervensystem gelaufen ist sozusagen oder nicht übers Gehirn gelaufen ist, sondern wirklich durch das Nervensystem in dem Sinn, wo die Nerven enden. Bei Menschen haben wir eine Kodierung, die offensichtlich sehr viel flexibler ist, wo wir alles Mögliche aus diesen Reizen machen können. Heinz von Förster hat diesen Begriff der undifferenzierten Kodierung geprägt. Das heißt, wir können als Menschen eigentlich zunächst mal weitgehend unabhängig von dem Sinnesreiz uns aus diesen Codes oder uns unsere Codes schaffen, unsere Codes höherer Ordnung sozusagen, unsere Interpretation des Ganzen. Was damit zusammenhängt, dass kann man auch sehr gut inzwischen Experimenten nachvollziehen, dass Traum und Wirklichkeit für unser Gehirn eigentlich keinen so großen Unterschied machen. Also wenn Sie zum Beispiel über EEGs beobachten, was Menschen tun, wenn sie träumen, dann, wenn die im Traum irgendwo hinrennen, dann passieren die gleichen Aktionen im Gehirn, als wenn sie real rennen, da ist kein wirklich großer Unterschied. Das heißt, dass das Gehirn diese Bedeutungen nicht wirklich vorgegeben hat, sondern dass das die Welt eigentlich von sich heraus produziert. Sogar eine Welt wie im Traum eben produzieren kann, ohne dass die Sinnesreize außen wirklich da sind. Jetzt ist natürlich die Frage, langsam kommt man in einen Bereich, wo es einem so ein bisschen komisch wird, weil wir reden immer von dem Menschen und er sagt immer ich, dieser Mensch, und glaubt, dass er irgendwas wahrnimmt. Die Frage ist, ist dieses Ich, dieses Wahrnehmen denn überhaupt objektiv da? Ist das nicht auch so eine Illusion? Und das ist eine Geschichte, die die Menschen schon lang befasst hat, beschäftigt hat. Also vielleicht der erste, wobei man kann das zurückführen auf Platon oder so, aber der erste, der sozusagen in der ganzen Tradition steht, die letztlich bis hin eben zu diesen Lerntheoretikern führt, die wir jetzt anschauen wollen, war wohl Giambattista Vico, der sowas geschrieben hat, wie das hier steht, dass der Mensch sozusagen eine Welt hat von, ja, für ihn waren das Linien, Zahlen, also mathematische Konstrukte, in denen er sich seine Welt baut, Abstraktionen baut, so wie eigentlich ja, das Universum geschaffen worden ist. Von Gott zum Beispiel, wenn man das daran glaubt, das Universum geschaffen worden ist. Sowas passiert in uns, unausgesetzt, dauernd. Und das heißt, dass wir das fürs Lernen natürlich ernst nehmen müssen, dass wir immer dabei sind, Dinge zu bauen, unsere Konstruktionen zu machen. Und das ist das, was eigentlich passiert beim Lernen. Wir versuchen, unsere Welt zusammenzuzimmern aus dem, was wir an Bausteinen haben, die vielleicht von jedem zu jedem auch wieder verschieden sind. Wir wissen ja gar nicht, was der andere jetzt für Bausteine hat. Also versuchen Sie das mal zu tun. Ich habe nachher noch ein Beispiel. Jetzt gehen wir vielleicht zuerst mal die historischen Dinge durch. Also der Vico und Kant sind sozusagen die ersten, die da zu nennen sind. Um näher in die Richtung des Lernens der Pädagogik zu kommen, gibt es Leute, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, Maria Montessori zum Beispiel, Montessori-Schulen, die als erste oder als eine der frühen Pioniere versucht hat, Lernen sozusagen anders zu unterstützen, als um sich hinstellt und jemand sagt, so ist es, sondern ihm eine oder ihr eine Umgebung bereitstellt, in der gelernt werden kann. Es gar nicht so sehr darum geht, dass der Lehrer was lehrt, sondern es darum geht, dass der Lernende eine Umgebung ist, in der er was erfahren kann, in der er was lernen kann. Das insbesondere bei Kindern wichtig ist. Und der Lehrer hat sozusagen nur die Rolle, diese Umgebung bereitzustellen, in der der Lernende die richtigen Konstruktionen leicht findet, die dann irgendwann eben zu dem gewünschten Lernergebnis führen. Ja, ich muss Ihnen alle durchgehen. Jean Piaget haben wir auch schon getroffen. Der radikale Konstruktivismus ist das, was wirklich neu ist. Da gibt es auch ein Buch von Maturana und Varela, das auch vorne in der Literaturliste steht. Das ist ein Taschenbuch, ein ganz billiges, ganz einfach zu kriegen. Die haben das aus der Sicht der Biologie untersucht, was Konstruktivismus dort heißt. Paul Watzlawick hatten wir schon, das ist Konstruktivismus aus der Kommunikation. Heinz von Förster ist ein Kybernetiker. Ernst von Glasersfeld ist ein pädagogischer Psychologe. Das heißt, das gleiche Phänomen tritt in ganz vielen Situationen und in ganz vielen Disziplinen auf. Und da wird das immer wieder anders interpretiert so ein bisschen. Aber das Grundproblem ist immer das gleiche. Dass man sich so die Gedanken darüber macht, wie ist es denn mit dem Menschen und der Welt drumherum? Und da gibt es so diese zwei Extreme, so wie Skylla und Charybdis, irgendwo muss man dazwischen durch. Das Extreme ist zu sagen, der Mensch ist irgendwie ein Apparat, der Informationen aufnimmt und Abbildungen in sich schafft davon und dann sich irgendwie adaptiert, um sein Überleben zu sichern. Das ist so ein bisschen auch das, was man im Kognitivismus ja noch gesehen hat. Wobei man das aber im Nervensystem gar nicht so richtig wiedererkennen kann, dass hier Adaptionen gebildet werden, sondern da passiert, wie wir wissen, ja bloß so ein Verstärken sozusagen von bestimmten Reaktionen, die erfolgreich sind. Es passiert, ist vor allem überhaupt nicht zu erklären, wieso wir diese undifferenzierte Kodierung haben, dass wir also auch ohne, dass die Welt außen uns Abbildungen liefert, trotzdem Bilder bauen. Dass wir Bilder bauen, die Dinge aus der realen Welt völlig ignorieren, wie die Leute vorher mit dem Gorilla. Es kann also nicht wirklich alleine sein, dieser Repräsentationismus. Das andere Extrem ist Solipsismus, das heißt, wir haben einen Organismus, der sozusagen völlig losgelöst ist, der keinerlei Kommunikation mit der Außenwelt hat und der fest davon überzeugt ist, vielleicht ist ihm auch egal, aber der jedenfalls alles, was er an Sinneswahrnehmung hat, als seine eigene Konstruktion nur betrachtet, für den also eigentlich keine objektive Realität außenrum existiert. Das würde so heißen, dass Sie eben alles, was Sie hier um sich herum gerade sehen und hören, auf gut Deutsch gesagt sich einbilden. Also egal, es ist jedenfalls nichts, was Sie, was jetzt außerhalb von Ihnen existiert. Ist ja auch schwierig, weil was ist jetzt, wenn man bewusstlos wird, dann existiert es für einen ja auch wirklich nicht mehr. Aber wir wissen ja, dass wir mit Menschen interagieren können, dass wir die Welt manipulieren können. Das kann es also auch nicht sein. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Mechanismus dazwischen. Man kann von strukturell gekoppelten eigenständigen Organismen, wir versuchen so ein bisschen sich in die Richtung ranzutasten. Die Organismen haben ihre eigene Weltsicht, die bauen ihre Welt auf, aber sie interagieren irgendwo miteinander. Das ist nahe, glaube ich, an dem, was da wirklich passiert. Das Ganze wird noch viel schwieriger, dadurch, dass wir ja uns in Sprache und in Begriffen bewegen. Das hat man ja vorher bei diesen kognitivistischen Ansätzen zum Beispiel gesehen, bei dem Bruner, dass Spracherwerb bei Kindern da als Paradigma sozusagen genommen wird. Ich versuche, das richtige Wort zu finden, um was zu bezeichnen. Ja, mit den Wörtern was zu bezeichnen, ist aber ziemlich gefährlich, weil das erstens mal sowieso in Widersprüche führen kann. Das ist das berühmte Lügner-Paradoxon. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich bezeichne mich selber als Lügner und die Semantik wirklich ist, ein Lügner sagt Dinge, die nicht stimmen, dann kommt man in Schwierigkeiten. Weil in dem Moment, wo er Dinge sagt, die nicht stimmen, ist er natürlich kein Lügner mehr und dann stimmt das ja, was er sagt, dann ist er aber wieder ein Lügner und so kann man sich da hin und her bewegen. Ist also eine der ganz klassischen logischen Paradoxien, die man aufbauen kann. Noch eins weitergetrieben geht es meiner Ansicht nach und der Ansicht vieler Leute nach, geht das Problem schon da los, wo man überhaupt Worte und Begriffe benutzt. Also das ist eine Geschichte, die schwierig zu erklären ist. Das ist, stammt, wie man da sieht, aus uralter Zeit, aus China. Meister Yunmen tritt vor die versammelten Mönche und hält ihnen einen Stock vor das Antlitz und dann sagt er, was ist das? Ich erlaube euch nicht, es einen Stock zu nennen. Wenn ihr es nicht einen Stock nennt, dann ist das falsch. Also er verbietet einfach den Gebrauch des Wortes Stock dafür. Und wenn man es nicht einen Stock nennt, dann ist das natürlich irgendwie ein anderes Wort zu benutzen, jetzt in einer anderen Sprache vielleicht, aber so, das ist nur ein Ausweg. Also das bloß ein anderes Wort zu nehmen, das ist nicht das, was gemeint ist. Also wie will man es denn dann nennen? Ja, das ist eben auch so ein Paradoxon, das da entsteht. Man will was benennen, darf aber das Wort nicht benutzen, das einzig richtige Wort dafür. Und vor solchen Situationen steht man aber beim Lernen natürlich. Ich muss diese Begriffe ja irgendwie schaffen erstmal, ich muss die erfinden. Und das ist also eine extrem komplizierte Situation. Ich habe zwar eine Idee, was der Meister wahrscheinlich meint und was man tun könnte, aber das kann ich Ihnen jetzt mal überlassen. Das wäre ganz interessant, was man denn da macht. Ja, Beobachtung und Sprache ist also, wir bezeichnen irgendwas. Und in dem Moment, wo wir was bezeichnen, trennen wir irgendwie zwischen mir, dem Bezeichnenden, und dem Bezeichneten. Und in dem Moment haben wir schon so einen Dualismus geschaffen, wo man sagt, irgendwie letztlich kommunizieren wir das, was der Bezeichnende sagt, warum er das sagt, alle möglichen Dinge drumherum und reden nicht mehr objektiv über das Bezeichnete. Das ist extrem kompliziert. Insofern baut eben jeder irgendwie in dem Moment, wo er Begriffe aufbaut, seine Begriffe, in denen er sein Vorwissen, seine gesamte Vorstellung von der Existenz in dieses Bezeichnen letztlich mit reinlegt. Und wenn es irgendwie sowas geben könnte wie objektive Realität, dann kann das nur so funktionieren, dass man auf das Bezeichnen komplett verzichtet. Das ist jetzt ein Punkt, über den ich nicht weiter ins Detail gehen will, weil wir da mitten in das reinkommen, was Buddhismus im Kern wohl aussagt oder in der christlichen Tradition die Mystik, aber das führt sozusagen, diese Gedanken führen ziemlich deutlich dahin, das haben wir an den Zen-Mönchen gesehen, die da vorgekommen sind. Wir wollen ja nicht jetzt in die spirituelle Seite einsteigen, sondern uns mit Lerntheorien befassen. Und da gab es ja nun zwei, die wir schon kennen, nämlich diese schwarze Kiste, wo man sagt, der Mensch reagiert einfach auf irgendwas, irgendwie, und wir betrachten eigentlich nur, wie ist das Verhältnis von Output zu Input. Kognitivismus ist diese Vorstellung, wir nehmen irgendwas wahr und dann bauen wir daraus unser System. Da haben wir gerade festgestellt, das ist extrem kompliziert, weil zwei verschiedene Menschen, die gleiche Menge an Sinnesreizen kriegen, ganz was Verschiedenes mit anfangen werden. Und insofern ist es extrem schwierig ist, sozusagen ein Lernprogramm, ja, kann man durchaus so sehen, ist ein Lernsystem zu bauen, das allen Menschen gleichartig hilft. Deswegen haben die Kognitivisten ja auch immer angefangen, gleich adaptive Systeme vorzuschlagen. Wenn wir uns in der nächsten Vorlesung noch genauer anschauen, wie das geht. Die versuchen, so gut es geht, auf den Menschen selber einzugehen und irgendwie zu schauen, was weiß denn der schon, das muss man ihm nicht nochmal erklären, was hat er nicht verstanden, das muss man ihm besonders gut erklären. Aber möglicherweise springt das ja auch immer noch ein bisschen zu kurz. Die Idee vom Konstruktivismus, ausgehend von allen diesen doch sehr tiefgreifenden Erfahrungen und Überlegungen, die ich vorher versucht habe zu beschreiben, geht so, das Wissen ist nicht von außen vermittelt, sondern wird von innen raus konstruiert. Das heißt, wir machen nichts anderes, als dass wir von uns selbst aus, wie diese Kinder, die da explorativ eben versuchen, ihre Umgebung zu erforschen, dass wir Experimente machen, schauen, was ist das Ergebnis, und das ist sozusagen das Wachsen unserer Begriffswelt, unserer Konstruktionen intern, und die externe Welt außenrum, die gibt nur sozusagen das Feedback. Die gibt uns die Möglichkeit, was zu tun, und gibt uns zurück, was dann passiert. Und letztlich die ganzen Konstruktionen übers Wissen selber passieren rein intern. Das bedeutet, was ziemlich radikal ist, worüber man sich auch wieder streiten kann, ich könnte eigentlich jetzt an der Stelle den Laptop zuklappen und heimgehen, weil das natürlich heißt, ich brauche mich eigentlich gar nicht hinstellen und Ihnen was erzählen, weil ich sowieso keine Chance habe, Ihnen Wissen zu vermitteln. Das Wissen müssen Sie letztlich irgendwie aufbauen. Sie müssen das Wissen selber konstruieren. Man sieht schon, dass es vielleicht Dinge gibt, die einem helfen. Also zum Beispiel jetzt so ein Video anzuschauen, wo man sich vielleicht eine Situation von jemand reinversetzen kann und dann feststellt, da gibt es eine bestimmte Erfahrung, die kann ich selber nachvollziehen. Das hilft mir vielleicht selber, ein gewisses Wissen zu konstruieren, aber es ist immer noch nicht vielleicht das Wissen, das gemeint war, und jeder von Ihnen versteht vielleicht wieder ein bisschen was anderes drunter. Die konstruktivistische Sicht ist, dass ich als Lehrer Ihnen bloß eigentlich Hilfestellungen bereitstellen kann, wie Sie sich das Wissen selber bauen und schaffen können. Was natürlich jetzt auch wieder große Probleme mit sich bringt, weil das natürlich heißt, dass jeder sozusagen den gesamten Lernstoff der Menschheit, wenn man jetzt eben wie Sie einen Master oder so in einem wissenschaftlichen Fach machen will, dann müssen Sie das quasi alles neu erfinden, was Generationen über Generationen von Leuten in ganz verschiedenen Disziplinen erfunden haben. Das kann ja auch wieder nicht sein. Also da muss schon sozusagen irgendwie ein Speed-up, in so einem Turbo muss dann noch drin sein, dass Sie sich das Wissen schneller aufbauen können. Aber um das nochmal zu verstehen, noch eine nette Geschichte dazu, die einem, es ist mehr so eine Art Metapher, eigentlich ein Buch, aber das ist, handelt von einer Metapher, wie das ist, wenn man jemand versucht, was zu erklären. Also es ist ja so, ich habe ja vorher gesehen, wirklich lernen kann ich nur was, wenn ich über mein vorhandenes Wissen rausgehe. Das heißt, ich brauche irgendeine Situation, die ich noch nicht verstanden habe. Andererseits ist es schwierig, dass, wenn ich es nicht verstanden habe, habe ich die richtigen Begriffe noch nicht dafür. Das ist ein Beispiel aus der Geometrie. Das ist ein Buch von Abbot Flatland, das ist ein Mathematiker, 1884. Das ist komplett in Wikisource verfügbar, insofern kann man gern drin lesen. Und das ist ein Buch über geometrische Wesen. Das sind Wesen, die in der 2D-Welt leben. Das sind irgendwie Quadrate und Fünfecke, Dreiecke. Man sieht hier deren Haus, das sind also verschiedene Zimmer, wo die drin wohnen. Die Polizisten sind irgendwie lange Dreiecke, das sind seine Söhne. Komischerweise sind die Frauen Linien, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Es hat aber einen speziellen Effekt, dass die Frauen die Möglichkeit haben, dass sie verschwunden sind, dass man sie gar nicht sieht. Wenn man nämlich von da drauf schaut, dann ist die Linie bloß noch ein Punkt und fast nicht zu sehen. Erst wenn man die von der Seite sieht, sieht man sie richtig. Ja, also eine komische Welt, in der die leben, für unsere Sicht, aber die finden das ganz normal. Und der spannende Punkt ist, dass die jetzt Besuch kriegen von einer Kugel. Kugel ist ein dreidimensionales Objekt und das bewegt sich natürlich dreidimensional und kann eintauchen in diese Welt. Und was passiert bei den zweidimensionalen Wesen, wenn die Kugel sehen? Die sehen ein Wesen, das ihnen ganz bekannt vorkommt, nämlich einen Kreis. Nämlich der Schnitt dieser Kugel mit ihrer Welt. Nur sie haben das Gefühl, sie sehen ein Gespensterwesen, weil dieses dreidimensionale Wesen, von dem sie sich nicht vorstellen können, was das eigentlich ist, aber es ist ein Wesen, das ausschaut wie ein Kreis, aber seine Größe daran verändern kann. Der Kreis wird größer oder kleiner, je nachdem, ob die Kugel eben mehr oder minder stark eintaucht. Noch was ganz Komisches ist, dass man dieses Ding auch überhaupt nicht einsperren kann. Also wenn ich das in ein Zimmer sperre und die Tür zumache, dann taucht es irgendwo anders wieder auf, weil diese Kugel natürlich einfach da rausgeht und woanders wieder eintaucht. Auch eine Geschichte ist mit den Frauen. Die Kugel weiß immer, wo die Frauen sind. Die sieht die immer, die kann die nicht übersehen, im Gegensatz zu den armen zweidimensionalen Wesen. Das ist auch erschreckend, dass die den Überblick da immer hat. Ja, weil die ja von oben natürlich die Linie immer sieht, völlig egal, wie sie drauf schaut. Das Buch kann man weiterlesen, es ist ganz lustig, irgendwann wird dann auch ein armes 2D-Wesen auf eine Reise in die 3D-Welt mitgenommen, dann wird ihm ganz übel dabei. Also das Ganze soll sozusagen nur nochmal plastisch klar machen, wie schwierig das ist, wenn man in einer bestimmten Begriffswelt verfangen ist, sozusagen den Sprung zu machen in eine ganz andere Begriffswelt und das überhaupt mal zu begreifen, wovon da die Rede ist. Sie sind vielleicht in Mathematikvorlesungen schon mal so gegangen. Also mir ist jedenfalls öfters so gegangen, dass man eine Zeit lang irgendwelche Formeln anschaut und denkt, ja, das könnte genauso gut chinesisch sein. Ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Und irgendwann über Wiederholung, über verschiedene Beispiele oder wie auch immer, passiert mal so ein Prozess, dass einem der Begriff was sagt und dass man mit dem Begriff was anfangen kann. Und so langsam fängt man an, sich in der Welt so ein bisschen vertraut zu fühlen. Und irgendwann, wenn man Glück hat, kann man damit einfach umgehen und es ist ganz normal, es ist ganz selbstverständlich. Man kann die Leute nicht mehr verstehen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können. Und das ist natürlich schwierig, so einen Prozess zu unterstützen. Also wir wollen ja jetzt nicht Vokabeln lernen unterstützen, sondern wir wollen wirklich komplexe Lernprozesse unterstützen, wie wir es zum Beispiel brauchen, wenn wir jemand objektorientiertes Programmieren beibringen wollen. Das ist so ein Ding, Objekt und Klasse zum Beispiel, ist sowas, wo die meisten zunächst mal davor stehen und sagen, was soll das? Und was hat das mit Programmieren zu tun? Ich kann doch alles andere auch so programmieren, da brauche ich die Dinger nicht. Also ist relativ schwierig, sich damit anzufreunden. Ja, was kann ich denn jetzt tun, um solche Lernprozesse, wo ich wirklich neue Begriffe bilden muss, zu unterstützen? Und wie schaut dann die Situation von dem Lehrer, die Lernsituation überhaupt aus? Was die Konstruktivisten sagen oder die konstruktivistischen Pädagogen, die es dann gab, das sind natürlich auch keine radikalen Konstruktivisten mehr, sondern welche, die versuchen sehr wohl, die Umgebung eben bereitzustellen, der man lernen kann. Die sagen zuerst mal, es muss ein Kontext da sein, es muss in authentische Situationen eingebettet sein, in der ich überhaupt was lernen kann, damit ich in der Lage bin, überhaupt mal mein Vorwissen irgendwie zu aktivieren, daran anzubinden. Und es muss für mich sozusagen eine Situation sein, in der ich das Gefühl habe, ich kann agieren, ich kann verstehen, was passiert. Ich bin am besten sozusagen in meinem eigenen Lebenskontext sozusagen drin und mache Dinge, wie ich sonst auch mache. Ich treffe eine Entscheidung, verändere irgendwas und habe aber möglichst die geschützte Situation, dass ich verschiedene Alternativen ausprobieren kann und schauen kann, was dann passiert. Und dann habe ich die Möglichkeit, natürlich Regeln daraus zu abstrahieren und dann komme ich vielleicht in eine neue Situation, in der ich wieder mit diesen Strategien ausprobieren kann, ob das die richtigen sind, ob das die richtigen Verallgemeinerungen sind, ob die da auch noch funktionieren. Das heißt, wir haben dabei ganz wichtig, zunächst mal ein gewisses Motivationsthema. Man muss also bereit sein, überhaupt diesen Prozess auf sich loszulassen, also sich dort einzusteigen wirklich in diese Situation. Und deswegen auch im Lebenskontext des Lerners angebunden. Also eine sogenannte intrinsische Motivation zu erzeugen, wäre da ganz wichtig. Also Spaß auch an dieser Situation zu erzeugen, dass man was ausprobiert. Dass man deswegen, wenn wir dann über die Systeme reden, die das unterstützen, werden typische Systeme, zum Beispiel Lernspiele, würden in diese Kategorie fallen, wo ich verschiedene Dinge ausprobieren kann, wo es nicht schlimm ist, wenn ich irgendwie mal gestorben bin, dann fangen wir von vorn an. Und wo ich sozusagen verschiedene Strategien ausprobieren kann und mir die aufbauen kann. Und gerade in so Computerspielen sind es sehr komplexe Strategien auch, die da gelernt werden. Und wichtig ist, dass natürlich dabei eine entsprechende Motivation vorliegt. Also wenn man jemand zwingt, Computer zu spielen, dann wird er wahrscheinlich schnell aufhören. Der Pionier sozusagen, der immer wieder zitiert wird, von dem man aber auch sagen muss, das ist so ein isoliertes Beispiel, ja, das also jetzt nicht sich über die Welt verbreitet hat, aber trotzdem einfach nicht zu vermeiden ist, weil das einfach sehr konsequent gemacht hat, ist John Bransford in Vanderbilt, in dieser Cognition and Technology Group, die haben sogenannte Anchored Instruction entwickelt und die haben eine Multimedia-Präsentation gebastelt, diese Jasper Woodbury Series. Das ist auch irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das sind Videodiscs, das sind also wirklich die großen Videodiscs, die man heute nicht mehr so ohne weiter spielen kann, was die Abspielgeräte nicht so dafür gibt. Die Videos selber habe ich auch nicht wieder auftreiben können, also außer als Videodisc kann man sie irgendwo bei eBay ersteigern, dann brauchten wir das Abspielgerät. Das sind Multimedia-Präsentationen dieses Ankers, dieser Geschichten. Und das ist also eine Fallstudie immer. Ist für Kinder gedacht, in der Schule. Das soll motivierend sein. Es soll ein klares Ziel definieren, für das Unterziele gibt, die man auch relativ schnell finden kann. Aber um die Unterziele zu finden, muss man dann eben ja, Lernstoff sozusagen anwenden beziehungsweise sich bestimmte bestimmte Regeln auch erarbeiten. Das heißt, es ist eine sehr reiche Quelle an Informationen zunächst mal und es ist interaktiv. Das heißt, typischerweise schaut man das im Film schrittweise an, schaut ein Stückchen an und dann fängt man an, sozusagen nachzudenken, was macht man denn jetzt? Und dann schaut man die nächste Szene an, sozusagen. Also ein Beispiel aus, da haben wir immerhin Screenshots von dem, oder Szenenbilder aus so einem Video findet man im Netz. Da geht es also um die kleine Emily, die in der Situation ist, also jetzt Motivationsabteilung sozusagen. Draußen unwahrscheinlich spannend, sie lernt gerade, wie man mit so einem Ultraleicht-Flugzeug fliegt. Und das hat mit dem Rest eigentlich des Films nichts zu tun, das soll zunächst mal bloß das Interesse wecken. Was dann die entscheidende Situation ist, ist, dass ein Adler, also man hört einen Schuss und ein Adler taucht irgendwie, fällt zu Boden. Der ist angeschossen und ist verletzt. Und die kleine Emily ist ein großer Tierfreund und hat das große Glück, dass in dem nächsten Dorf auch den Dr. Ramirez gibt, den sie kennt, ein guter Tierarzt. Und ihr ist jetzt nichts wichtiger, als diesen Adler zu dem Tierarzt zu bringen, so schnell wie möglich, dass der möglichst vielleicht dem Adler noch helfen kann. Also das ist sozusagen die Situation, um die es geht. Und was dann weiter passiert, ist, dass die arme Emily mit unglaublich viel Information konfrontiert wird. Also die hat Sachen mit Gewichten zum Beispiel, also sie wiegt, wie schwer ist der Adler, kann man vielleicht mit dem Ultraleichtflugzeug fliegen und was auch immer. Und also ich habe bloß einen Ausschnitt da mal rausgeholt. Ja, a customer in a convertible drives up to Hilda's car, wo sie gerade drin ist. The speed limit on the road is 60 miles per hour. Hilda is pumping gas for her customer as Jasper radios for help. Then Hilda is finished. The gas pump shows that the customer got a total of 13.9 gallons and that gas costs $1.259 per gallon. Her customer records his mileage and tells Hilda that he got 312 miles on his last tank of gas. His bill for the gas comes to $1.1750 and he pays for it with a $20 bill und so weiter. Also wahnsinnig viele Zahlen, von denen nur ein Bruchteil dann wirklich relevant ist, um letztlich herauszufinden, wie man mit den vorhandenen Ressourcen, Autos, Flugzeugen, Geld und so weiter, diesen entweder den Adler zu dem Tierarzt oder den Tierarzt zu dem Adler bringen kann. Der Witz soll sein, dass Leute, die sonst irgendwie keine große Lust haben, Textaufgaben zu lösen, dass die anfangen zu verstehen, was das jetzt eigentlich heißt, dass Benzin was kostet und ich habe bloß einen Schein mit der Menge sozusagen, der und der Größe und kann nur das und das mitmachen. Ich habe nur eine bestimmte Last, die ich transportieren kann und so weiter. Und da muss ich natürlich auch immer rechnen, muss ich dividieren und Dreisatz anwenden, was auch immer. Also das ist so die Idee von diesem Anchored Learning und da gibt es eine ganze Serie von Videos, die dann Schritt für Schritt sozusagen versuchen, in dem Fall in Mathematik einzuführen. Cognitive Apprenticeship ist auch ein Begriff, der dort eine wichtige Rolle spielt, der heutzutage auch in manchen Kontexten fast schon Standardbegriff geworden, insbesondere das Scaffolding, das dort eine Rolle spielt. Also das Apprenticeship heißt Lehre, ne, im Sinn von Lehrling bei uns. Das heißt, was eigentlich dieser Lehrer jetzt macht, ist, er ist wie der Meister, der den Lehrling anlernt. Und der Lehrling ist ja auch so, denken Sie, wenn man das so erlebt, was weiß ich, man geht zum Friseur oder so, ist ja einer, der das wirklich, nachdem er die Basis gelernt hat, wirklich macht. Also der hat nicht einfach bloß immer gesagt, theoretisch, wie das geht, sondern irgendwann muss er es einfach machen und wird vom Lehrer aber begleitet. Und der schaut, ob das Richtige, greift gegebenenfalls ein, wenn es nicht richtig ist und so weiter. Das heißt, es passiert alles on the task. Und die Kunst für den Lehrer ist, dass er sogenannte Leitern baut oder Gerüste baut, in denen eben zunächst mal für den Studenten, für den Schüler, die Möglichkeit besteht, das, was er bis jetzt gelernt hat, anzuwenden und sozusagen ein Stück weit seine eigenen Erfahrungen zu machen, bis dann irgendwann mal das so weit entwickelt ist, dass man dieses Gerüst drumherum wegnehmen kann, dass er das eigenständig machen kann. Da muss man auf ein neues Gebiet gehen und dort wieder ein Gerüst drumherum bauen, wo er sozusagen zunächst mal geführt wird, geleitet wird, korrigiert wird, bis er eben entsprechend stabil ist. Das heißt, die Schüler, die lernen von anderen eindeutig und der Lehrer, der ist sozusagen einer, der begleitet und der dann irgendwann mal verschwindet sozusagen. Der fades out heißt es in dem Fall, irgendwie der wird ausgeblendet sozusagen, der hält sich dann Schritt für Schritt raus, wenn er merkt, dass der Schüler das selbstständig kann. Das muss man auch sehen, das ist dieses Zitat im gelben Kasten, dass natürlich diese Lehre eigentlich das ist, wie man schon immer Dinge unterrichtet hat, dass die formalen Unterricht, wie wir ihn jetzt hier haben oder wie sie ihn in der Schule hatten, ist im Prinzip eine sehr neumodische Erfindung. Ja, diese Art der Lehre gibt es schon wahrscheinlich, solange es Menschen gibt. Das Ganze gibt es in der Informatik aber auch. Also einer, über den wir auch in der nächsten Woche nochmal uns genau unterhalten werden, Sima Papert. Die Programmiersprache Logo kennt vielleicht der eine oder andere. Also eine Sprache, mit der Kinder programmieren lernen können, bevor sie eigentlich so richtig schreiben oder ohne, dass sie schreiben können, müssen wirklich im Extremfall oder zumindest mit sehr einfachen Kenntnissen sehr früh programmieren lernen können und sehr abstrakte Konzepte lernen können dabei. Bloß als, das ist eben vielleicht auch ganz spannend, wenn man so die Zusammenhänge anschaut. Also der ist ein Mathematiker, hat bei Piaget sozusagen studiert, hat Pädagogik bei Piaget studiert und ist ein bekannter und ja, wichtiger Gesprächspartner und Einflussgeber für Alan Kay gewesen. Alan Kay war wieder derjenige, der in den Xerox Palo Alto Labs an den ersten Systemen gebaut hat, die sowas wie Fenster- und Mausinterfaces hatten, also letztlich den Urvätern von unseren Macintoshes und Windows-Systemen. Und hat auch das MIT AI Lab mitgegründet, hat ein Buch geschrieben namens Mindstorms, und wer dann an Lego denkt, hat völlig recht, weil das hat Lego sozusagen dann als Ehrenmitglied sozusagen aufgenommen, und der ist auch Advisor von Lego und hat diese Systeme mit sozusagen begleitet. Also es geht sehr wohl in die Informatik und die Mathematik rein, wo man versucht, Systeme zu bauen, in denen Menschen einfach Erfahrungen machen können, aus denen sie dann bestimmte abstrakte Konzepte entwickeln können, wie zum Beispiel ein Algorithmus. Also ist durchaus gemacht worden, und das Ganze natürlich schon irgendwie auch in dem Kontext sozusagen auf dem Hintergrund der späten 60er, 70er Jahre, wo man eben die Befreiung sozusagen der Individuen irgendwie auch gefeiert hat und gerade von den Kindern wollte, dass die eben neu lernen und nicht sozusagen gegängelt werden, sondern selbstständig lernen. Ja, das ist also mal so ein großer Rundblick darüber, was unter konstruktivistischem Lernen zu verstehen ist. Ich wollte Ihnen als erstes mal klar machen, dass es ein ganz, ganz gravierendes philosophisches Problem ist, das dahinter steht. Dass es sehr wohl konkrete Ansätze gibt zum konstruktivistischen Lernen, dass sich die aber, wenn man genau hinschaut, immer so ein bisschen so Einzelinitiativen verlaufen, wenn man die Historie so anschaut. Da gibt es ein Logo und da gibt es diese Vanderbilt-Leute. Aber dass jetzt im großen Maßstab das Lernen darauf auf konstruktivistische Verfahren umgestellt worden ist, das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen. Aber dass es also doch eine ganz andere Sichtweise noch ist, als man es im Kognitivismus hatte. Ja, jetzt habe ich noch die letzte Runde, Lernen als sozialer Prozess, und möchte nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt nicht wirklich so ist, dass man sagen kann, die nächste Stufe sozusagen der Lerntheorien nach dem Konstruktivismus sind jetzt soziale Lerntheorien. Das zieht sich so ein bisschen quer durch. Man kann das meiste, was ich jetzt sagen werde, auch unter Konstruktivismus in einem gewissen Sinn verbuchen, wobei manche von den Autoren sich jetzt wahrscheinlich wieder querstellen würden. Ja, schauen wir es uns einfach mal im Detail an. Es ist jedenfalls nicht ganz kanonisch so 1, 2, 3, 4. Die drei hintereinander, die sind kanonisch. Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus. In dem Fall ist es nicht ganz so leicht, irgendwie schlüssige Literatur zu finden, so ein richtiges Lehrbuch. Ich habe mich jetzt auf verschiedene Internetquellen zurückgezogen. Da gibt es ein recht schönes Buchkapitel über Bandura, das auch im Netz zu lesen ist. Über Situated Cognition gibt es ein sehr schönes Papier, das Theoretical Foundations of Learning Environments, in einem Buch publiziert ist, was auch im Netz zur Verfügung steht. Es gibt schon auch Bücher, aber das ist immer so punktuell. Also da kann man jetzt nicht sagen, man kauft irgendwie ein Buch, sondern es ist in verschiedenen Büchern verteilt. Aber die Quellen lohnt sich jedenfalls zu lesen, die ich da angegeben habe. Das geht eigentlich, ich habe schon gesagt, so ein bisschen quer zu den anderen Beziehungen, es geht eigentlich ziemlich weit schon zurück. Also Lernen als soziales Phänomen muss man wahrscheinlich den Lev Vygotsky nennen, das ist ein Russe im Namen anhört, der 1934 schon gestorben ist, ist zwar auch nicht sehr alt geworden, aber trotzdem ist das schon eine Zeit her alles. Der hat erstens mal einen sehr interessanten Gedanken gehabt, dass es sozusagen diese zwei Ebenen der kulturellen Entwicklung immer gibt bei Menschen, insbesondere bei Kindern, nämlich dass Dinge zuerst auf einer sozialen Ebene passieren und dann innerhalb des Wesens. Dass wir letztlich ja doch irgendwie von Vorbildern, vom sozialen Umfeld lernen, auch unsere Konstruktionen, habe ich vorher gesagt, leben letztlich von dem Feedback, weil wir sonst wirklich diese in sich geschlossene Welt haben, wie der Mensch, der die Elefanten verscheucht. Das kann es ja nicht alleine sein, sondern man muss wirklich irgendwie ein Feedback aus der sozialen Umwelt kriegen. Und deswegen ist es so, dass zuerst die soziale Welt da ist und dann wir uns unsere Konstruktionen entsprechend bauen. Und der hat damals schon eine Konstruktion aufgestellt, die ganz ähnlich ist zu dem Scaffolding, das wir gerade gesehen haben, nämlich die sogenannte Zone of Proximal Development. Das heißt, ich bin in einem gewissen Zustand, in einem bestimmten Entwicklungsniveau und kann Probleme lösen. Eine bestimmte Art von Problemen. Also sagen wir mal, ich bin irgendwie beim Rechnen, ich kann jetzt mit ganzen Zahlen irgendwie rechnen. Ich habe aber noch keine richtige Vorstellung von rationalen Zahlen oder von Brüchen. Und das ist das, was man in der Schule typischerweise macht, statt dass man jetzt gleich anfängt, die komplette Mathematik mit irgendwie den reellen Zahlen auf die Leute loszulassen, sagt man, man nimmt als nächstes, versucht man mal zu erklären, was ist überhaupt ein Bruch. Und dann kommen diese berühmten Beispiele irgendwie mit den Pizzen, die man teilen muss und im Kuchen oder so. Und man versucht aus den ganzen Zahlen zu den rationalen Zahlen sich irgendwie vorzukämpfen und dann alles das, was man vorher mit den ganzen Zahlen konnte, addieren, multiplizieren, dividieren und so weiter, ne? Dividieren ging dann eingeschränkt, geht jetzt plötzlich viel besser, das zu übertragen und dann eben zu lernen, dass zum Beispiel dividieren besser geht. Und das ist genau die Kunst sozusagen des Lehrers, eine Problemstellung zu finden, die genau ein Stückchen oberhalb dessen ist, was das aktuelle Wissens- und Könnensniveau ist, die aber sozusagen eine neue Fähigkeit irgendwie auszubilden erfordert. Und das ist diese Zone of Proximal Development, sozusagen diese Zone, in der man unter Hilfe von außen sozusagen einen Schritt weiterkommt in der individuellen Entwicklung. Wenn man den Schritt zu groß macht, dann funktioniert die Entwicklung nicht. Wenn man zu klein macht, dann funktioniert es auch nicht, wenn man bloß das anwendet, was man schon die ganze Zeit gemacht hat. Das Interessante ist, dass dieses ganze Nutzen dieser Zone of Proximal Development nur funktioniert, wenn wir mit anderen interagieren. Das heißt, entweder mit einem Lehrer oder auch mit den sogenannten Peers, also mit anderen Schülern zum Beispiel, die in der gleichen Situation sind, auch versuchen, was zu lernen. Dann habe ich diese Situation, dass ich dieses Feedback habe und dass ich mich in diesem Bereich bewege, wo mein Lernvorgang tatsächlich genährt wird sozusagen. dass dieses soziale Umfeld extrem starken Einfluss hat auf das, was gelernt wird und dass das Ganze wieder was mit Konstruktivismus auch zu tun hat und mit Desinformation, zeigt ein ganz berühmtes Experiment, heißt das Social Conformity Experiment von Asch. Solomon Asch hat in den 50er Jahren experimentiert, ein Psychologe, man hört es am Namen, dass das der einen jüdischen Hintergrund hat, und in den 50er Jahren ist natürlich das Trauma über die Massenvernichtung der Juden ganz extrem stark noch, und das ist natürlich ein Hintergrund für dieses Experiment, wie Menschen denn sozial anpassen können. Also was der gemacht hat, er hat ein Experiment gehabt, wo es zwei Arten von Versuchsteilnehmern gab. Es gab welche, die vorinformiert waren, die eine große Gruppe bilden, können Sie sich vorstellen wie so ein Klassenzimmer, wo ganz viele drin sind, und einzelne, wenige Versuchspersonen, die dazugekommen sind. Und den Leuten, die dazugekommen sind, hat er erklärt, dass das ein Sehtest ist. Und die haben miteinander solche Aufgaben gelöst, da gab es so einen Strich und daneben gab es drei andere Striche, die hießen A, B und C. Und die Aufgabe ist, welcher von den anderen dreien ist denn gleich lang wie der gegebene Strich hier? Das ist nicht so wahnsinnig schwierig, wenn wir schauen, es wird wahrscheinlich das C sein, das gleich lang ist, wenn ich mich jetzt auf der Tafel nicht völlig verschaue. Also eine Aufgabe, bei der es eigentlich nicht so richtig Spielraum gibt, sich zu vertun, wo auch fast zu erkennen ist, dass das als Sehtest auch nicht so ganz durchschlagend ist. Aber immerhin, also die Leute haben das geglaubt. Und der Trick an dem Test war jetzt, dass die anderen Teilnehmer, die große Gruppe, in die man die Leute reingebracht hat, dass die vorher eingeweiht wurden und darauf sozusagen trainiert wurden oder damit denen abgesprochen wurde, dass sie falsche Antworten geben. Dass sie sagen, mehrheitlich sagen, dieser Strich ist genauso lang wie der Strich A. Und dass der Mensch, der jetzt dazu neu dazukommt, also irgendwie in die Situation kommt, der muss sich verteidigen, ist irgendwie eine ganz blöde Situation, weil es ist ganz offensichtlich, dass das C ist, aber die anderen sagen irgendwie alle oder fast alle A. Vielleicht gibt es noch einen, der auch C sagt, und die anderen sagen alle A. Also was offensichtlich ist, ist, dass die Testpersonen in einer sehr unbequemen und ungemütlichen Situation waren, dass die, also das haben sie nachher alle gesagt, nicht gemocht haben, die Situation. Aber das Erschreckende und Interessante ist, dass am Ende ein Drittel der Versuchspersonen sich dazu hergegeben hat, diese Mehrheitsmeinung der anderen Gruppe zu übernehmen und zu sagen, na gut, dann ist es halt A. Weil sozusagen dieses Widersprechen gegenüber der sozialen Mehrheit, die da ist, in sozusagen mehr Unbehagen verursacht, als jetzt irgendwas zu sagen, wovon sie eigentlich objektiv wissen, dass es falsch ist. Vielleicht ist jetzt ein bisschen klarer, was das mit Desinformation und Judenverfolgung so zu tun hat, weil da eben im großen Maßstab offensichtlich Informationen, falsche Informationen verbreitet worden sind. Ja.
Heißt das, dass sie überzeugt wurden, dass es A ist? Oder
nee. Ich glaube nicht, dass die überzeugt waren. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe da einen Text auf den Referenzen, könntest du mir nachlesen. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich überzeugt waren. Die haben einfach, also ein paar von denen wahrscheinlich schon. Wie das halt bei den Ideologien auch ist. Ne? Der größte Teil läuft hinterher, unüberzeugt, aber läuft hinterher, um keinen Ärger zu haben. Und ein paar wenige verinnerlichen das dann so, dass sie echt überzeugt sind davon. Ja. Naja, es kommt darauf an, welche Situation es geht. Also es gibt bestimmt Dinge, wo man sozusagen durch Manipulation der eigenen Gedanken was lernen kann, sagen wir ein mathematischer Beweis oder sowas. Ja. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja schon so, dass wir zumindest die Fragestellung von außen irgendwie gestellt bekommen und dann das von uns aus lösen müssen. Das heißt, ihm geht es um diese Interaktion, dass jemand da ist, der mir sozusagen den entscheidenden Impuls gibt, an dem ich meine Künste probieren kann, und dann lerne ich schon was von mir aus natürlich. Aber ich muss von außen den haben, der mich sozusagen in die richtige Umgebung setzt und der mir auch dann Feedback gibt. Das war aber jetzt gut, oder so.
Aber sozial kann ich dann auch einfach als extern, also nicht von einem Mensch kommen oder so.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also Ich denke, dass der Mensch schon eine starke, also schwer zu ersetzen ist. Also natürlich zum gewissen Grad, Mathematiklehrbuch oder so, versucht das ja zu machen, geht in gewissen Grenzen, aber wirklich sozusagen das, wo die Leute am besten lernen, ist in einem sozialen Umfeld, auch eine Gruppe zum Beispiel. Das merken Sie ja, wenn Sie auf eine Prüfung vorbereiten, dass es doch ein Unterschied ist, ob Sie ein Prüfungsprotokoll, vor allem wenn Sie in der Zeit, wo man mündliche Prüfungen hatte, ja, ein Prüfungsprotokoll durchlesen oder ob Sie sich mit jemandem zusammensetzen, der Prüfer spielt mit Ihnen. Das ist eine andere Qualität. Ja, und da ist auch so eine Reziprozität dabei. Also es ist so, dass das beidseitig ist, ja? Dass der Lehrer sich auf den Schüler einstellt und umgekehrt, was ja nun sonst ja auch schwierig ist, wenn man sozusagen so eine externe Welt hat, die auf einen einfließt. Das ist, denke ich, so ein bisschen die Kernidee dabei. Mhm. Sie hatten auch noch einen. Sehen Sie, also wenn Sie das genau nachlesen wollen, haben Sie ja extra den Link dafür da. Also es ist mit Sicherheit relativ gut dokumentiert. Ich bin jetzt auch nicht vorbereitet, alle Details dazu gleich zu sagen. Aber wenn Sie das interessiert, finde ich das super.
Also ich kenne das Experiment und wollte nur sagen, es gibt also zwei Varianten. In der einen Variante wurden eben diese fehlinformierten Leute zuerst gefragt.
Okay.
Die echten Testpersonen. Und dann kam es eben raus, dass sie überzeugt wurden. Und andersrum, wenn man hält quasi an seine Meinung fest, wenn man sie gibt, also als erstes. Aber wenn man vorher falsche Ansagen hört, dann überlegt man nochmal, kannst du damit
ändern. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Also wenn die sozusagen unbeeinflusst die Antwort geben müssen, dann haben sie es immer richtig. Also ist ja klar, ist ja ziemlich objektiv. Ja. Was damit zusammenhängt, aber das hat jetzt mit Lernen nichts zu tun, bloß wenn Sie solche Experimente nachlesen wollen, dann lesen Sie auch mal das Milgram-Experiment von 61 nach, wo man auch Leute in eine Situation versetzt hat, wo sie Dinge getan haben, die letztlich auch irgendwie sozial vermittelt waren, weil nämlich dann Versuchsleiter da war, der den sozusagen ja, motiviert hat, was zu tun, was man normal nicht tun soll. Das heißt, die haben geglaubt, sie führen Experimente mit Menschen durch, die irgendwie hinter einer Glasscheibe da saßen und zumindest manche der Versuchsteilnehmer kein Problem, eine Skala, wo man elektrische Schocks austeilen kann auf 450 Volt, also auf tödliche Werte zu stellen. Also ich will es nicht weiter vertiefen, aber da gibt es eine Menge interessante Experimente, die da gemacht worden sind. Wir haben ja also die verschiedensten Leute Revue passieren lassen. Da gibt es jetzt einen, der fürs soziale Lernen, glaube ich, nochmal wirklich eine Erwähnung verdient hat, der auch in den USA sehr bekannt ist, ein Kanadier, Albert Bandura. Bei dem geht es ums Lernen von Vorbildern. Also Models jetzt nicht in dem Sinn von irgendwelchen mathematischen Modellen oder so, sondern auch nicht Laufstegmodellen, sondern von Vorbildern. Was man ja dauernd hat, also Kinder lernen von ihren Eltern, das weiß man immer, dass die oft sich mehr Dinge abschauen von ihren Eltern, als dass sie sozusagen wirklich aktiv gelehrt werden. Da gibt es eine spezielle Theorie auch, die jetzt vielleicht gar nicht so ungeheuer wichtig ist für unsere Zwecke, weil man sagt, vier Dinge müssen existieren, damit Lernen von Vorbildern funktioniert. Es muss die Aufmerksamkeit muss auf das gerichtet werden, was unser Vorbild ist. Ich muss es überhaupt mal erst erinnern können, ich muss es merken können. Ich muss in der Fähigkeit sein, das zu replizieren. Also wie gesagt, ich kann, da gibt es ein schönes Beispiel in dem Jörgen-Hahn Olsen-Buch, ich kann, auch wenn ich ganz genau hinschaue, lernen, wie sich ein Affe von Baum zu Baum schwingt, aber ich kann es nicht nachmachen, wenn ich diesen Greifschwanz nicht habe. Also das muss natürlich möglich sein, ich muss die Fähigkeit dazu haben und ich muss natürlich auch motiviert sein, das Ganze zu tun. Er konnte beweisen, dass Lernen von Vorbildern funktioniert, was ja schon mal irgendwie auch gegen, dass das existiert, im Experiment nachweisbar ist, was also gegen irgendwie Behavioristen und so weiter doch auch ziemlich stark spricht. Das heißt, neue Verhalten können gelernt werden, indem man Dinge einfach bloß anschaut, auch bloß auf einem Video anschaut. Es kann auch die Häufigkeit von Verhalten verändert werden, dadurch, dass man es von bestimmten Verhalten, dadurch, dass man es im Vorbild sieht oder nicht. Oder es können Schranken, die vorher da waren, irgendwelche Tabuschwellen, können verschwinden, dadurch, dass man Vorbilder sieht, dass die das überschreiten. Man merkt an diesen Beispielen schon, die da sind, oder an diesen Phänomenen, dass es einen Bereich gibt, der dort besonders im Mittelpunkt steht und der in der Konsequenz auch ganz häufig diskutiert wird, nämlich Lernen von Verhalten aus Fernsehen und Film. Ja, was die klassische Frage, die sich da stellt, ist, wie weit wird zum Beispiel aggressives Verhalten aus Filmszenen gelernt? Heutzutage müsste man das wahrscheinlich auf Videospiele übertragen, damit ganz aktuell immer wieder diese Diskussion, ob man eben jetzt durch irgendwelche Spiele, in denen man da Leute abschießt, anfängt sozusagen selber bestimmtes Verhalten einzutrainieren, Tabuschwellen abzubauen und vielleicht bei manchen Leuten eben wirklich dieses neue Verhalten tatsächlich auch ausgelöst werden kann. Das ist eine ganz gravierende und wichtige Frage und hat natürlich auch viel mit Lernen zu tun. Und zunächst mal ist die Antwort im Prinzip ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann von den Vorbildern sozusagen lernen, man übernimmt auch kleine Kinder übernehmen aggressives Verhalten. Es ist sogar irgendwie noch feiner zu differenzieren. Also was die zum Beispiel gemacht haben, waren so Experimente, dass sie Kindern Filme vorgeführt haben, wo sich Erwachsene ziemlich einer Puppe gegenüber einfach aggressiv verhalten. Also was sie normalerweise nicht tun, also die Puppe irgendwie schlagen. Und es war aber so ein Stehaufmännchen-Figur, die Bobo-Doll-Study heißt das Ding. Gut, die Kinder waren dann hinterher mit der gleichen Puppe allein gelassen und man hat beobachtet, was sie tun. Und tatsächlich haben die angefangen, das, was die Erwachsenen mit der Puppe tun, nämlich die zu schlagen, zum Beispiel umzuschmeißen, zu beschimpfen und Ähnliches, haben sie dann übernommen. Und dann kann man weiter Experimente machen. Man kann zum Beispiel sagen, man macht zwei verschiedene Filme, bei denen der Erwachsene, der diese Puppe misshandelt hat, hinterher belohnt wird dafür oder bei denen er bestraft wird dafür. Und tatsächlich ist es so, dass die in dem Fall, wenn die Kinder die beiden Dinge gesehen haben, dass das Verhalten weniger stark übernommen wurde, wenn sie Filme gesehen haben, in denen der Erwachsene bestraft wird. Eine weitere Variante war, dass die Kinder selber hinterher, wenn sie das Verhalten übernehmen, belohnt werden. Und dann haben sie es natürlich alle übernommen. Ganz klar, weil sie dann Schokolade gekriegt haben. Also es ist relativ komplex. Will ich auch nicht letztlich ins Detail gehen, aber es ist auch ein klares Symptom sozusagen, ein klares Indiz dafür, dass wir Lernen in diesem sozialen Kontext haben, dass wir Modellverhalten übernehmen und das nachbauen im gewissen Sinn. Was ja was ist, das wir bisher noch nicht so richtig in den anderen Modellen drin hatten. Das geht ja nur, wenn ein anderer Mensch irgendwie uns was vorliebt. Hat dann auch weitere Verfeinerungen in der Kriminologie, zum Beispiel Rotter, Social Learning, was für uns jetzt vielleicht nicht so wichtig ist. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen zusammenzusammeln, was jetzt so die neuesten Papers sind, die man da so findet, was Leute so diskutieren. Und da gibt es jede Menge so neue Ismen, von denen man gar nicht genau recht weiß, wie die heißen. Die heißen manchmal Konnektionismus, mal Konnektivismus. Das ist ein bisschen ein Begriffsdurcheinander. Also erstens mal gibt es Leute, die jetzt Konnektionismus in der zweiten Generation sozusagen machen. Also das Römisch 2 stammt von mir. Bloß um noch mit klarzumachen, das ist nicht der Konnektionismus, den wir Thorndikes mal hatten. Das ist ein Vorläufer der Behavioristen gewesen. Das haben die vielleicht schon wieder vergessen. Das ist also eine Bewegung, die man momentan sieht, ist, dass man sehr stark auf das Selbstorganisieren von neuronalen Strukturen sich konzentriert und sagt, das sind letztlich miteinander verkoppelte neuronale Netze, die hier interagieren, da ist schon auch der soziale Aspekt drin. Das Ganze ist also ein Netz aus Netzen sozusagen. Und wir haben im Prinzip einen Selbstorganisationsprozess, der da stattfindet. Das kommt zwar aus der KI und geht von vielen dieser symbolischen Konzeptlernen-Ansätze weg, die man vorher gesehen hat. Also das ist ein Trend, der jetzt vielleicht nicht ganz so hundertprozentig in das passt, was ich an Lerntheorien bis jetzt erzählt habe, aber der doch erwähnt werden muss. Das Zweite, was vielleicht schon ein bisschen besser reinpasst, worüber ich auch dann im Praxisteil sozusagen nächste Woche über ein System was erzählen wird, was aber auch bloß eine ganz kleine Gruppe von Leuten ist, ist relativ neu, auch aus Kanada, irgendwie sind die Kanadier da ganz aktiv, George Siemens und Stephen Downs, also George Siemens ist aus Kanada, Stephen Downs aus den USA, ist der sogenannte Konnektivismus. was eine ganz interessante Idee ist für sozusagen das Lernen, mit dem wir es jetzt eigentlich zu tun haben. Nämlich die Grundidee ist, unser Wissen ist gar nicht mehr so sehr jetzt das Bauen von Konzepten in uns, sondern es ist eigentlich vielmehr diese Interaktion in einem Netz mit anderen. Also es wird jetzt sozusagen nochmal umgedreht. Wir haben, wenn wir uns heute anschauen, was Menschen tun, sie versuchen eigentlich, schauen Sie an die sozialen Netze oder so, sie versuchen nur Verbindungen aufzubauen mit anderen Menschen und gar nicht so sehr das immer die Fertigkeiten selber sich zuzulegen, sondern eher sich das Potenzial zuzulegen, dass sie, wenn sie das dann brauchen, den Richtigen fragen können, der es entweder für sie macht oder sie ihnen kurzzeitig beibringen oder erklären kann. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so das prozedurale Lernen, Know-how, oder das Faktenlernen, Know-what, sondern wir haben so ein Know-where, zu rauszufinden, was ist der Kanal, die Person, mit der ich mich verbinden muss oder auch die Informationsressource, um das zu kriegen. Das heißt, diese radikalen Leute, die sagen, eigentlich brauche ich diese Sinnbildung, wie es die Konstruktivisten haben, vielleicht gar nicht mehr, sondern ich bewege mich in einem Netz oder ich vernetze mich in einem Netz. Das ist mein gesamtes Lernen, beziehungsweise das wird möglicherweise das Lernen sein, auf das wir uns zubewegen, immer mehr in der Welt, in der Faktenwissen unbegrenzt und frei verfügbar da ist, siehe Wikipedia. Das ist also auch ein moderner Ansatz, der aber natürlich jetzt nicht groß wissenschaftlich Akzeptanz bis jetzt gefunden hat, so eine Einzelmeinung. Es gibt einen Ansatz, der vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht und den Konstruktivismus aufnimmt und so ein bisschen vielleicht auch die anderen Ansätze mit aufnimmt, der für mich jetzt sozusagen ein ganz schöner Abschluss dieses Lernkapitels ist. Der ist auch noch nicht so furchtbar alt. Es ist sowieso immer wieder erstaunlich, dass man da sind, um die Sachen oft erst 10, 15 Jahre alt sind, die man da als Quellen hat. Situated Cognition, das heißt, was wir wissen und wie wir interagieren, passiert ja immer in der Welt statt. Auch wenn wir vorher gesagt haben, wir haben unsere eigenen Konstruktionen der Welt, aber letztlich kann man wahrscheinlich nicht völlig wegdiskutieren, dass es Sinnesorgane gibt und dass wir in der Welt leben. Das heißt, alles, was wir tun, ist kulturell und physikalisch irgendwie eingebettet. Also kulturell eingebettet heißt, wir leben mit anderen Menschen zusammen, die bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die bestimmte Sprachen sprechen, in denen bestimmte kulturelle Errungenschaften da sind, wie dass man Musik hört und Ähnliches. Andererseits ist es auch physisch, also vielleicht eingebettet, sollte man vielleicht eher sagen, als physikalisch, physisch eingebettet, das heißt, es ist in dem Körper eingebettet. Also was ich tue und mache, hängt davon ab, in welcher Stimmung ich bin, welche Möglichkeiten ich habe, ob ich jung bin, ob ich alt bin, ob ich ein Mann bin, ob ich eine Frau bin. Das kann also alles Einflüsse drauf haben, das kann man nicht wegnehmen. Die haben so eine Reihe von Dingen zusammengetragen, die für situiertes Erkennen, situiertes Lernen dann letztlich eine Rolle spielen. Also erstens mal, wie die Strukturalisten auch schon gesagt haben, die Konstruktivisten schon gesagt haben, Lernen im Kontext. Dann Gemeinschaften sozusagen, in denen Dinge geübt werden. Das ist ein ganz entscheidender Beitrag sozusagen zum Lernen. Das sieht man, dass Menschen tatsächlich in Gemeinschaften besser lernen, als wenn sie alleine lernen, zumindest sehr viele, die allermeisten. Das Lernen besser funktioniert, wenn man aktiv teilnimmt, statt passiv bloß bis hier zum Beispiel im Hörsaal jetzt eben zuzuhören. Ist auch ziemlich bekannt, deswegen sagen wir, die Leute sollen bitte in die Übungsgruppen gehen und dort was tun. Wissen in Aktion, na gut, das haben wir gerade beim Konstruktivismus schon gesehen, also man muss die Dinge anwenden und ausprobieren. Was interessant ist, finde ich, sind die nächsten Punkte, nämlich erstens, dass es Werkzeuge und Artefakte, Produkte gibt, die sozusagen kulturelle Ablagerungsplätze sind, Repositories. Das ist komischerweise in allen diesen Lernbegriffen vorher, Lerntheorien, nicht so richtig vorgekommen, aber wir haben ja alle Lernen gelernt, wir haben Kulturtechniken gelernt, wie Lesen. Wir können mit einem Buch umgehen. Wir haben gelernt, was ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch ist, was ein Stichwortverzeichnis ist, um gezielt in dem Buch eine bestimmte Information zu finden. Wir haben ähnliche Techniken für den Umgang mit dem World Wide Web entwickelt. Das World Wide Web selber haben wir entwickelt. Wir haben eine Geschichte, die aufgeschrieben wird, bewahrt wird, aus der man vielleicht bestimmte Fehler nicht mehr wieder machen will, weil man sie gemerkt hat. Wir haben bestimmte Regeln, die einfach in unserer Gesellschaft eingeführt sind, eine Verfassung zum Beispiel. Das sind ja alles Dinge, wo kulturelle Erfahrungen sozusagen kodiert und festgehalten sind und die letztlich die Basis sind, dass jede nachfolgende Generation schneller und effektiver lernen kann und auch zielgerichteter sozusagen an der richtigen Stelle wieder weiter das Wissen entwickeln kann. Das kann man ja nicht wegdiskutieren und sagen, das ist jeder, wenn man den Konstruktivisten nachgeht, dann wird das heißen, jeder erfindet sozusagen von Grund auf das gesamte Wissen der Menschheit neu, wie ich vorher schon mal angedeutet habe. Also wir bewegen uns in so einer Situation immer und dort gibt es dieses Wechselspiel zwischen dem individuellen, zwischen der individuellen Entwicklung und der Entwicklung dieser Situation, die sich natürlich auch dauernd verändert. Und das ist vielleicht ganz interessant an dem Ansatz, und das passt auch zu dem, was der Vygotsky da am Anfang schon gesagt hat. Das heißt, die Situation verändert meine individuelle Entwicklung, meine Begriffsentwicklung zum Beispiel. Die findet zum Beispiel im Kontext eines Lehrbuchs oder eines solchen Beispielvideos statt, ganz je nachdem, es sind verschiedene Lernsituationen. Und umgekehrt ist es auch so, dass natürlich meine Begriffswelt wieder meine Umgebung verändert, weil ich mir zum Beispiel, wenn mir das Lehrbuch nicht gefällt, ein anderes suchen kann oder eben zu einem Videolehrgang übergehen kann oder mich von einer Lerngruppe verabschieden und zur anderen gehen oder sagen, Lerngruppen sind doch nichts für mich. Das heißt, ich kann das verändern in beiden Richtungen. Ich verändere meine Umgebung, die Umgebung verändert mich. Und natürlich spielen die Konstruktionen der Welt dabei eine Rolle, aber nicht nur der Welt, sondern auch die Konstruktionen sozusagen meiner eigenen Identität. Wenn man das sozusagen als Summary des Ganzen nehmen will, das ist jetzt wirklich ein Zitat aus diesem Artikel von, aus einem Artikel von Greeno und anderen, also Situated Cognitivists, die sagen, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung, finde ich, also behavioristische Prinzipien, da geht es darum, irgendwelche Fertigkeiten zu lernen. Also wie zum Beispiel irgendwie Autofahren oder so. Kognitive Prinzipien, Kognitivismus, da geht es um das Verstehen von Konzepten, Entwickeln von Strategien. Situative Prinzipien, da geht es um Teilnahme an Übungen, an Gesprächen, an Austausch, der letztlich die Konstruktion von Konzepten und den Einsatz von Fertigkeiten umfasst. Das heißt, ich bin in der wirklich sozusagen eine Ebene, die auf den anderen beiden aufbaut. Ich muss natürlich meine Konzepte entwickelt haben, um mit den anderen reden zu können. Aber letztlich ist es so, dass diese Situation mit den anderen zu reden eben sowohl meinem Konzeptlernen hilft, als auch die Konzepte gelernt zu haben, dieser Kommunikation hilft. Das heißt, in gewissem Sinn kann man sagen, dass diese Idee der Situative Perspective mit Übung sozusagen, mit praktischer gemeinsamer Übung in Gruppen, irgendwie Kognitivismus und Behaviorismus subsumiert, also diese Fett-Hervorhebungen sind von mir, weil die eben beide drin sind. Und was ich jetzt sozusagen noch dazu geschrieben habe, was wirklich noch ein weiterer Aspekt ist, wenn man den Text nochmal genauer liest, dann steht hier nämlich dieses Schlüsselwort Constructing Meanings of Concepts mit drin. Das heißt, im Prinzip ist es schon nach wie vor so, dass der Konstruktivismus da nicht ganz über Bord geworfen ist, sondern die einzelnen Individuen, die in so einer Gruppe teilnehmen, die entwickeln ja ihre Weltsicht, die entwickeln die bloß nicht isoliert, sondern sozusagen in einem balancierten Prozess, alle gemeinsam und tauschen sich gegenseitig aus und kontrollieren sich gegenseitig. Und nicht nur diese einzelnen Individuen, sondern auch die gesamte Gesellschaft drumherum, die zum Beispiel Regeln setzt, die zum Beispiel Lehrbücher schafft, die Lehrer zur Verfügung stellt, Schulen zur Verfügung stellt, macht das natürlich auch zu einem gewissen Grad. Also insofern kann man, wenn man jetzt am Stand 2010 oder so ein Summary ziehen will, am ehesten sagen, das hier ist ein Ansatz, zumindest nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, wo man ein bisschen alle diese Dinge an ihren Platz rücken kann. Also den Behaviorismus, den Kognitivismus und den Konstruktivismus und sagt, im Prinzip am besten zum Tragen kommen alle diese Dinge in einem Austausch in sozialen Gruppen. Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil wenn man das jetzt überträgt auf Lehr- und Lernsysteme, das ist das, was wir im nächsten Schritt dann tun werden. Also jetzt reicht es langsam mit den psychologischen Theorien für eine Zeit. Ich werde dann über Multimedia lernen, nochmal eine ganze Menge Multimedia-Psychologie bringen, aber zunächst mal möchte ich zu den Systemen. Behavioristische Systeme, kognitivistische Systeme, konstruktivistische Systeme und vielleicht Systeme auch, die sozusagen das Lernen in Gruppen unterstützen, das Konstruieren sozusagen in Gruppen, während diese Typen von Systemen, mit denen wir zu tun hatten. Die ersten drei, die sind schon lange in den Lehrbüchern drin. Die vierten, die doch eben mit Vernetzung viel zu tun haben, die sind erst so richtig dabei wahrgenommen zu werden. Das sind dann jetzt gerade sozusagen ja, im Zusammenhang mit den sozialen Netzen natürlich auch ein ganz aktuelles Thema. Gut, also das, was ich jetzt machen werde, ist dann in der nächsten Runde sozusagen das Ganze auf Architekturen für Lehr- und Lernsysteme abbilden und dort einfach eine Typologie von Lehr- und Lernsystemen vorstellen. Dankeschön für heute.